Ravnica Folge 212. Heute Ravnica Remastered, wieder mal eine Menge Secret Layers und Regional Championships in Europa und Kanada? Fragezeichen, Ausrufezeichen. An meiner Seite, wie immer, der gute Robin. Robin, an diesem doch bei uns zumindest verregneten Tag, so langsam wird es auch schwül, man sieht das auch so ein bisschen bei mir. Ich hoffe, bei dir ist das Wetter besser.
Ja, es ist angenehm kühl. Ich meine, die Wohnung ist ja bei uns immer recht kühl dann doch, selbst an heißen Tagen. Aber ich freue mich vor allem, dass wir heute am Tag der Deutschen Einheit mal einen freien Tag hatten. Und das ist doch auf jeden Fall schon mal cool. Wie geht's dir denn?
Yes, mir geht's gut. Ich bin sehr gehypt auf die Folge und wir nehmen ja tatsächlich an einem Feiertag heute auf. Yep. Dementsprechend haben wir auch frei. Das ist immer gut.
Das ist sehr viel wert, ja. Genau, wir haben auch noch eine kleine Ankündigung zu machen, bevor wir starten. Und zwar, wenn ihr das hier hört, den Freitag bzw. das Wochenende, wir sind am Freitag da. Ich weiß nicht, bist du die anderen Tage auch noch auf der Spiel in Essen?
Ich bin vielleicht in der Spiel am Samstag noch da, tatsächlich. Okay. Vielleicht auch Sonntag. Das kommt so ein bisschen drauf an, ob ich noch spontan bei Wizard of the Coast arbeite oder nicht.
Okay, dann drücke ich dir die Daumen dafür. Ich bin auf jeden Fall am Freitag da und werde mir da ein bisschen die Messe anschauen. Das heißt, wenn ihr uns seht, sagt gern Hallo. Wir unterschreiben gern alles, was ihr da habt, wenn ihr denn so möchtet. Und natürlich ein kurzer Hinweis darauf, dass auch diese Woche sind wir wieder gesponsert von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee, ohne Bullshit, die Alternative zu den Supermarkt-Sorten, die es da sonst so gibt. Und ihr könnt uns indirekt unterstützen und dabei diese Getränke genießen bei weareholy.com/radioRavnica. Und mit dem Code Ravnica10 spart ihr 10%. Und wenn ihr das Ganze mal probieren wollt, könnt ihr 5 Euro bei eurem ersten Einkauf sparen mit Ravnica5. Und genau, unterstützt uns dabei eben indirekt. Und dann würde ich sagen, springen wir doch erstmal ins erste Thema. Und zwar Ravnica Remastered hat es letzte Woche nicht in die Folge mehr geschafft. Da waren zu viele andere Ankündigungen. Aber es ist das Remastered-Set von 13 Magic the Gathering-Sets, die allesamt in Ravnica spielen. Hast du denn Bock? Freust du dich auf das Set?
Ja, tatsächlich. Wir haben, ich glaube, Ende letzten Jahres haben wir mal in so einer Maxi-Folge Ask Us Anything so drüber geredet, was so das Set wäre, was wir uns vorstellen würden. Und bei beiden von uns war in den Top 3 auf jeden Fall Ravnica drin, dass wir so ein Remastered-Set von Ravnica gerne hätten.
Ja, absolut.
Und naja, wir wissen ja, WotC guckt alle unsere Folgen und schreibt alle Notizen auf und wird alles nochmal genauso machen, wie wir das gerne hätten. Und hier ist der Beweis. Wir haben Ravnica remastered. Und zwar wirklich mit so vielen, jetzt schon meiner Meinung nach, coolen Karten.
Ja, absolut. Und das Tolle ist halt, es ist ein 100%iges Reprint-Set, das heißt, nötige Reprints aus den Ravnica-Blöcken werden hier verteilt werden. Das Ganze kommt im Januar 2024 raus, also erst Anfang nächsten Jahres, im selben Zeitraum, wo auch Dominaria Remastered rauskam, dieses Jahr. Und wie gesagt, hier keine neuen Karten, aber dafür neue Treatments. Wir haben einmal ein normales Treatment, wir haben ein Retro-Frame-Treatment und wir haben ein Borderless-Anime-Treatment, hier zum Beispiel auf dem Massacre Girl. Wie findest du denn diese Anime-Treatments in diesem Set?
Ich habe so ein bisschen Angst davor, das, was wir die ganze Zeit schon sagen. Wir hatten das selber schleichend mit dem Old Border, wo wir das erste Mal wieder Old Border bekommen haben in dem Remastered-Set von Time Spiral und alle darauf gefreut haben, so, oh, krass, Old Border. Und mittlerweile ist es halt so, wir gehen halt drüber und sagen, ja, es gibt halt Old Border, es gibt New Border. Hm. Und es ist halt absolut nichts Besonderes mehr. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass diese Anime-Artworks auch so langsam da reindriften. Ja. Ich meine, wir hatten sie jetzt in Wilds of Eldraine, wir hatten sie in ich glaube, irgendwie zwei, drei anderen Sets noch. Und so langsam sind sie Gewohnheit, meiner Meinung nach.
Ja, ich würde dir zustimmen, bis auf die Tatsache, dass wir vielleicht, hoffentlich, Finger gedrückt und Daumen gedrückt, eine Feather the Redeemed bekommen werden in so einem Anime-Artwork.
Das wäre natürlich geil, ja.
Und das wäre zum endlich mal ein zweites Artwork von Feather the Redeemed. Ich finde, das Original-Artwork, es ist cool, es ist ikonisch, aber ich finde es nicht besonders leicht zu erkennen, wo und wie sie sich gerade da drauf befindet. Es ist irgendwie sehr komisch, weil sie irgendwie das Schwert so über sich hat und so im Sturzflug irgendwie ist. Und da hätte ich gerne noch mal eine andere Depiction quasi von. Hätte ich auf jeden Fall Bock, da noch mal ein neues Artwork zu sammeln.
Kann ich verstehen.
Wir müssen dazu sagen, wir haben noch nicht alles vom Set gesehen. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob Feather the Redeemed überhaupt im Set drin ist. Sie hat ja schon mal ein Retro-Frame bekommen. In irgendeinem anderen. In Time Spiral. Time Spiral. Genau. Aber ja, wir haben trotzdem schon ein paar Karten. Natürlich müssen wir über den größten Reprint, glaube ich, reden. In Rare, der Landcycle, der nach den Fetchlands und den originalen Dual Lands immer als drittes genannt wird. Und das sind die Shocklands. Warum ist der Shockland Reprint hier so wichtig? Und warum freuen wir uns so sehr darüber?
Also ich mag Shocklands aus dem Grund heraus, dass man sie in Pioneer und in Modern sehr, sehr, sehr stark spielt. Und tatsächlich auch ja in Commander, weil es halt die zwei Leben Commander relativ egal sind. Und man kann meiner Meinung nach, außer man spielt Legacy und spielt richtige Duels, nicht genug von den Shocklandern haben. Es ist einfach so, also selbst wenn man von allem einen Playset hat, ist es gefühlt noch eine fünfte Version, also fünftes zu haben für das Commander-Deck, einfach so wichtig und so gut. Und dazu kommen dabei, dass sie sich jedes Mal irgendwas Neues ausdenken, zumindest von dem, was ich bisher so mitkriege, um noch mal irgendwie an coole Sachen ranzukommen. In diesem Fall sind es dieses Mal ja die Original-Artworks.
Genau.
Das heißt, die Original-Artworks von 2006, 2007 ist Original Ravnica, glaube ich.
Ich glaub
also
auch,
jetzt auch fast 17 Jahre her. Und dieselben gibt's halt noch mal in Old Border. Das ist jetzt nichts Besonderes. Wie gesagt, das sind dieselben Artworks. Mhm. Allerdings ja auch noch mal in komplett Full Art, was halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig cool ist, weil wir hatten jetzt diese Space Full Arts in Infinity. Wir haben jetzt diese Full Arts. Ich weiß gar nicht, ob es die noch mal anders in Full Art gab. Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, nee.
Auf jeden Fall haben wir jetzt eine zweite Möglichkeit, günstiger und besser hoffentlich, ich möchte hier noch mal bitte, 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 danke, an Full Art Shocklands zu kommen.
Genau, und ich meine, du hast es schon gesagt, ne, sie sind absolut super wichtig für nahezu alle Formate, wo sie legal sind, also alles außer Standard. Von eben Pioneer, wo sie jedes Rückgrat eines jedes mehrfarbigen Decks sind. Sie haben auch die Land-Types eben drauf, das macht sie eben in Modern und Legacy eben fetchable. Das heißt, man kann auch mit einem rot-grünen Fetchland auf ein schwarzes Mana kommen, wenn man sich halt jeweils das andere eben raussucht. Das macht halt die Fetch-Shock-Kombo halt eben so gut. Und halt, ja, diese Full-Arts sind halt ziemlich, ziemlich schön, ziemlich, ziemlich toll. Ich muss auch sagen, ich habe auch so ein bisschen, auch wenn ich die, ich habe ja nur den letzten Ravnica-Cycle so wirklich mitbekommen. Aber trotzdem finde ich halt, haben die alten Artworks in dem neuen Border haben schon echt einen ganz, ganz schönen neuen Look. Das erinnert mich so ein bisschen, als wir die Shocklands in der Secret Lair hatten, in diesem Triom-Package, wo es halt immer so, ich glaube, es gab ja irgendwie so eine Band-Shockland-Secret Lair.
Band, wo du dann, Grixis und noch irgendwas.
Genau, wo es dann in diesen dreifarbigen Kombinationen alle passenden Shocklands dafür gab. Da fand ich die Artworks schon ziemlich cool. Hier finde ich das halt fast sogar noch cooler, weil sie haben unten das Watermark von der jeweiligen Gilde. Es ist rare, darüber müssen wir auch mal reden, dass es nicht irgendwie Mythic oder andere Shenanigans oder sowas sind.
Ja, das ist Wahnsinn.
Die wird es hoffentlich in Hülle und Fülle in diesen Packs zu öffnen geben. Und halt, ja, neue Treatments. Ich finde Old Border, gerade mit dem alten Artwork, macht sich ziemlich gut. Aber ja, mal gucken, was wir da so sehen werden. Ansonsten haben wir schon andere Karten angekündigt bekommen. Unter anderem eben sowas wie Standard All-Star. Ich weiß nicht, ob sie woanders auch noch so viel gespielt wird, aber Aurelia, Exemplar of Justice.
Commander.
Eine Karte. Ist es Commander auch viel?
Ja, ja. Commander, Aurelia ist Commander.
Okay, sehr, sehr cool. Sonst natürlich auch Arclight Phoenix. Auch so eine ikonische Pioneer-Karte. Bird of Paradise, ein Mana-Dork in fast jedem Format, wo er irgendwie gespielt wird. Massacre Girl haben wir schon erwähnt. Und selbst so Karte wie Tomic Distinguished Advocate ist keine teure Karte, aber sieht hier und da mal Sideboard-Play in eben Pioneer und hatet halt so auf interessanten Aspekten, die mit Ländern zu tun haben, was halt gerade mit sowas wie Utopia Sprawl Decks oder sowas ganz interessant sein kann. Was sagst du denn zu der Auswahl? Gibt's denn da noch was du dir, sag ich mal, mehr wünschen würdest? Oder sagst du, okay, in die Richtung, wo wir es jetzt momentan sehen mit den 19 Karten, die wir angekündigt bekommen haben, geht's schon in eine ganz richtige Richtung?
Ich finde, es geht schon in eine wirklich gute Richtung. Tomic zum Beispiel, ich warte nur darauf, dass die Modern-Leute endlich verstehen, dass Tomic gut ist gegen Random Six.
Ja.
Und dass man den mehr spielen sollte. Ich verstehe es aber nicht, dass die Leute das nicht verstehen. Als Random Six im Legacy noch legal war, habe ich den in jedem Deck gespielt. Und auch im Pioneer finde ich den wirklich
voll gut.
Und dementsprechend sehr, sehr cool. Krenko, Mob-Boss, Mega-Commander-Karte. Fulbethip the Lost mit dem coolsten Artwork. Shoutout geht drauf an Herumkommandiert. Ich hätte gern ein Cosplay davon, so langsam, aber sicher mal. Ansonsten Birds of Paradise in Full Art, wunderschön. Wie gesagt, ich hab's im Podcast ja schon öfter gesagt, ich finde, es reicht langsam mit den Old Bordern. Aber das ist eine persönliche Einstellung, eine persönliche Meinung.
Ja.
Aber es sind halt auch ein paar Sachen drin, wo ich sag, ein, zwei Sachen bin ich schwierig. Also Massacre Girl, ja, sie ist ikonisch für Leute, die sie im Standard damals gespielt haben. Aber mehr ist es halt auch nicht, meiner Meinung nach. Und Niv-Mizzet Panru, Paru, nicht Panru, es ist tatsächlich eine Karte, die ihr gratis in euren Stores bekommen habt. Und glaube ich sogar immer noch bekommt. Wenn ihr hingeht und sagt, hey, ich bin neuer Spieler oder ich bin das erste Mal in eurem Store, könnt ihr einen Willkommensbooster bekommen. Und bei den älteren Willkommensboostern kriegt ihr einen Niv-Mizzet Parun plus einen Garruk plus irgendwelche anderen Sachen einfach geschenkt. Und den hier wieder im Rare-Slot zu sehen, finde ich schon ein bisschen traurig. Gut, das sagen wahrscheinlich auch andere über Fibblethip the Lost. Wir haben halt durch unsere Kollegen herumkommandiert da so ein bisschen anderen Blick drauf. Aber das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten muss ich sagen, gefällt es mir bisher von der Richtung her sehr gut, weil halt bisher ja aus jedem Ravnica-Block da jetzt was drin ist, richtig?
Ja, so weit wie man es sieht, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das Argument, was du bei Niv-Mizzet hast, das habe ich so ein bisschen bei Cranko Mob-Boss. Ich finde, den haben sie jetzt gerade in letzter Zeit sehr, sehr häufig reprintet.
Ja.
Ähnlich wie Birds of Paradise, aber Birds of Paradise muss man immer noch sagen, die sieht auch viel Play. Also die wird auch so häufig genutzt. Cranko ist halt so ein ausschließliches Mono-Red Goblins Commander-Gedöns. Also eher sogar den Tin Street Kingpin, den 3-Mana Cranko aus dem dritten Ravnica-Block. Den hätten sie nochmal reprinten können, weil der ein bisschen spannender ist. Aber ich freue mich tatsächlich auch einfach mit diesen Karten nochmal, also was ich auch meinte, zum Beispiel mit Aurelia, das nochmal in Limited mit ihr zu spielen, finde ich ziemlich cool. Ich finde zum Beispiel auch, was sie damals beim letzten Ravnica-Block auch rausgebracht haben, waren ja die Guild Kids, was 60 Karten-Decks drin hatten, teilweise mit Special Artwork, mit Special Basic Lands, die da drin waren. Und was ich da ziemlich cool fand, war so dieses Retro-Gefühl von Ravnica 60 Karten Decks, die halt auch nur Karten aus Ravnica spielen. Und ich glaube, Ravnica Remastered wird da ein ziemlich cooles Set für sein, um solche Arten von Decks irgendwie nochmal zu bauen, wo man halt wirklich sagt, hey, wie sähe denn mal so, wenn man aus von jeder Gilde ein 60-Karten-Deck oder so baut, nur mit Karten aus den Ravnica-Blöcken und Ravnica Remastered. Ich glaube, das könnte ziemlich, ziemlich spannend sein. Und Aurelia ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich gute Karte, die leider mittlerweile ein bisschen überholt worden ist in den anderen Formaten und natürlich in Standard nicht legal sind. So hoffe ich, dass vielleicht noch mal ein paar andere Karten auch noch mal ein bisschen ein neues Leben sehen. Gibt es denn noch Karten, die du aus Ravnica vermisst, die du noch gerne da sehen möchtest?
Boah, schwierig. Also ich hätte gerne ein Anime-Artwork von Deathrite Shaman, einfach nur weil Deathrite Shaman. Auch wenn es halt keine gute Karte ist mehr, außer in dem Format, wo er gebannt ist. Das sind so ein paar Sachen. Aber sonst eine Taser, Orts of Weiser fand ich nice. Es gibt da noch so ein paar, gerade aus dem ersten Ravnica-Set, weil ich da ja sehr ikonische Gefühle für habe von 2006, wo ich das erste Mal das auf einer deutschen Meisterschaft, glaube ich, 6 oder 7, auf der deutschen Meisterschaft in Bochum war das, glaube ich, bin ich hingefahren, um da zu spielen. Das war schon krass. Und genau, also das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, bei dir ist es wahrscheinlich erstmal Feather.
Es ist Feather. Ich würde tatsächlich gern noch ein paar von den Guild-Packs sehen, also sowohl Jace als auch Niv-Mizzet, der aktuelle. Ich hoffe einfach, dass es da noch so ein paar, auch so Ruska oder so, dass da einfach noch ein paar Charaktere noch dazukommen, die auch sehr essentiell für Magic geworden sind. Also es gab ja wirklich so gute 10 bis 15 Jahre, wo Jace so der Posterboy von Magic war. Es ist jetzt mittlerweile ein bisschen rausgeschlichen, weil alle ein bisschen in Jace übersättigt war. Aber das ist auch noch mal eine gute Gelegenheit, ein paar Jace-Karten zu reprinten. Auch wenn sie wobei, gab es spielbare Jaces, die in Ravnica-Sets waren? Der Mindsculptor war nicht original in Ravnica, oder?
Nee, Mindsculptor war in einem anderen Set. Allerdings gibt es den War of the Spark. Der, wenn dein Deck leer ist, gewinnst du das Spiel. Der wird aktuell sogar im Legacy. Ja, der wird sogar im Legacy gespielt. Also klasse Dude, einfach.
Aber da auch War of the Spark wäre natürlich auch Teferi nochmal interessant. Also 3-Mana Teferi. Wobei ich mir da so langsam dann auch Gedanken mache, wie es halt mit Limited ist, weil wenn zu viele War of the Spark Planeswalker drin sind, auch sowas wie Khan the Great Creator, dann fallen schon wieder so ein paar Strategien einfach raus, die dann rausgehatet werden. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Set, worauf ich mich auf jeden Fall schon sehr, sehr freue.
Ja. 19. Dezember starten ja die Previews, richtig?
Bitte?
19. Dezember starten ja die Previews, soweit ich weiß. Da werden wir ja noch mal ein bisschen dann mehr drüber reden.
Genau.
Worüber wir schon mal kurz reden können, was wir normalerweise nicht tun. Ich würde aber dieses Mal ganz gerne drüber reden, weil es mir Hoffnung macht.
Ja.
Man kann schon vorbestellen bei dem großen Wizard of the Coast Friend der Welt bei Basis. Mhm. Also Amazon.
Ja.
Macht das nicht, wenn unterstützt euren Local Game Store.
Ja.
Fragt bei dem nach. Aber theoretisch kann man auf Amazon schon vorbestellen. Wenn man da die Preise sieht, macht mir das sehr große Hoffnung, weil wir sind bei 130 Euro fürs Draft Display.
Das geht
ist
wirklich.
Wirklich okay, vor allem für einen Remastered Set.
Ja.
Und wir sind in Anführungsstrichen nur bei 25 Euro für ein Collector Booster.
Ja.
Beziehungsweise 250 für ein Collector Display. Wenn ihr jetzt überlegen, dass wir für, wie heißt das nicht Ultimate Masters, das Commander Masters.
Ja.
Ich glaube, 400 Euro oder mehr für ein komplettes Display, Collector Display bezahlt haben. Das macht Hoffnung.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, die Commander Masters waren auf jeden Fall übertrieben. Ziemlich, ziemlich teuer. Aber hier Ravnica Remastered, da lohnt sich ja schon mal, einen Draft Booster mitzunehmen. Und dementsprechend
Fürs Schockland.
Fürs Schockland, genau. Dementsprechend schreibt gerne in die Kommentare, auf welche Ravnica Reprints ihr euch denn so noch freuen würdet. Und in dem Sinne gehen wir doch mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar haben wir ein paar Regional Championships gehabt. Einmal in Europa und einmal in Kanada. Einmal die Legacy European Championship in Lille und einmal das F2F Tour Championship Calgary Round 4, in Klammern Regional Championship. Die waren jetzt beides letztes Wochenende. Und tatsächlich haben wir es auch gar nicht so krass mitbekommen.
Gar nicht.
Also so ankündigungsmäßig habe ich, glaube ich, ein bisschen mitbekommen, dass Legacy was macht. Auch da wurde es irgendwie gelivestreamt. Aber so richtig auf den großen Kanälen ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen. Hast du es irgendwie verfolgen können?
Sehr wenig tatsächlich. Wirklich sehr wenig. Ich habe gesehen, dass in Lille Arne mitgespielt hat.
Mhm.
Aber ansonsten eigentlich fast gar nicht. Weil es ist einfach nirgendwo aufgetaucht. Also es war wirklich nicht wirklich irgendwo irgendwelche Ankündigungen, gar nichts. Also es ist gut, es wurde vielleicht auch so ein bisschen von Vegas überschattet.
Ja,
muss man jetzt auch dabei sagen. Aber prinzipiell, wie gesagt, es gibt Leute wie Arne oder so, die es mitbekommen haben, dass in Lille irgendwas ist. Aber ansonsten, keine Ahnung. Also gar nichts.
Das stimmt. Wollen wir ganz kurz auf Discord wieder wechseln? Weil ich habe das Gefühl, OBS Ninja macht wieder gerade Schwierigkeiten.
Ja, ja.
Dann machen wir kurz Discord-Wechsel. Bis gleich. So, hi.
Zwei Sekunden, ich muss erstmal noch das richtige Ding anstellen. Ja, tatsächlich bist du sehr, sehr oft rausgeflogen.
Ja, du zwischenzeitlich auch. Also irgendwie ist es einfach etwas instabil geworden, leider, das gute OBS Ninja. Aber ich meine, im Endeffekt brauchen wir es ja auch über Ninja gar nicht mehr aufnehmen. Also.
Nee, wir nehmen ja bei der Lupana auf, deswegen. Genau, es runtergeht.
Okay, dann setze ich mir wieder an, bei dem, von wegen haben wir mitbekommen. Genau. 3, 2, 1. Genau, und das ist so ein bisschen schade, weil es waren wirklich ein paar interessante Decks dabei. Gespielt wurde Pioneer in beiden Championships. Deswegen schauen wir doch mal auf die Top 8, die wir jetzt hier auf MTG Goldfish gesehen haben. Da haben wir tatsächlich einige Male, wir haben zweimal Lotus Field und einmal Five Color Combo, wo ich auch mal reinschauen muss, weil das war ein Deck, was mir vorher noch nicht so viel gesagt hatte. Es war so ein bisschen was, das hat mit Rona, Herald of Invasion und Mox Ember gearbeitet, was halt immer sagt, okay, Rona enttappt immer, wenn man wenn man ein Legendary castet. Mox Ember ist eben ein Free Legendary Artifact, den man eben spielen kann. Und so versucht man quasi immer Karten zu drawn und zu discarden. Darüber hinaus haben wir halt noch so Sachen drin wie Luca, Coppercoat Outcast, der, glaube ich, eine Kreatur von einem selbst exiled, um sowas wie eben Valky oder Atraxa rauszucheaten. Und ja, ein sehr Kinan, interessantes Deck.
So. Kinan auch noch. Kinan ist hier tatsächlich meiner Meinung nach eine der wichtigsten Sachen. Mit Kinan kann man genau da die obersten 5 Karten anschauen, kann Sachen daraus rauscheaten, Non-Human Creatures. Und da können eben so Sachen wie Atraxa, Valky und auch andere Sachen tatsächlich rausgecheatet werden. Dementsprechend,
Ist
es auch nochmal richtig wichtig.
Es ist extrem spannend, dieses Deck, weil auch zum Beispiel auch Fae of Wishes hier einmal drin ist und zusammen mit den 4 Khan the Great, oder 2 Khan the Great Creator, die man hier drin hat, hat man hier halt so ein komplettes Wishboard, was natürlich sehr viele Artefakte hat, wegen Khan, aber auch zum Beispiel sowas wie Thoughtseize oder Negate oder sowas eben rausholen kann. Oder wahrscheinlich auch Combo-Pieces wie Retraction Helix und Mox Ember. Wobei Retraction Helix, was macht das denn? Das ist ein Einmana-Instant. Until end of turn, target creature gains, tap, return target non-land permanent to its owner's hand. Ah, okay, wahrscheinlich gibt man das dann einer anderen Kreatur, neben Rona und dem Mox Ember, um dann eine weitere Kreatur zu tappen, um dann quasi Mox Ember wieder auf die Hand zu nehmen, um dann Mox Ember wieder casten zu können. Aber das ist, also ich verstehe es noch nicht hundertprozentig, wie dieses Deck funktioniert. Aber
ist ja, glaube ich, in dem Moment auch nicht so relativ relevant. Wir können es ja nachher nochmal angucken. Ihr könnt es uns in die Kommentare, glaube ich, auch sonst einfach unterschreiben.
Genau, aber das ist
auf jeden Fall, wie es genau funktioniert.
Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Deck, wie ich hier finde. Ja. Hast du denn aus in der Deckliste noch was gefunden, was du spannend findest aus den anderen Decks hier?
Tatsächlich sehr wenig. Es ist sehr, sehr standard-pionierig, meiner Meinung nach.
Ja.
Ist alles drin, was ich so schon gesehen habe, wo ich schon gegen gespielt habe. Ich finde es spannend, dass Boros Heroic in dem F2F-Tournament relativ weit oben ist. Aber ansonsten ist das halt alles relativ basic, was mich ein bisschen traurig macht. Aber ansonsten,
Ja, also ich meine, das ist halt das, was haben wir vor wenigen Wochen noch drüber gesprochen, dass halt Pioneer eben. Na, es gibt hier und da so Innovationen wie eben dieses Five-Color-Combo-Deck, aber sonst so die Good-Old-Geschichten, wie halt eben Cool Vehicles hat hier noch mal ganz gut performt in Lil. Wir haben Lotus Field, was nach wie vor an der Grenze ist, problematisch zu sein, würde ich sagen. Absalon Greasefang, Rakdos Midrange, Rakdos Sacrifice sind auch mittlerweile wieder Top-8-Kandidaten. Tatsächlich sehr spannend in Lil. Und ich weiß gar nicht, ob es in Calgary auch so ist. Ja, tatsächlich. In beiden Turnieren nur einmal Monogreen Devotion in der Top 8. Was auch spannend ist. Glaubst du, das ist so ein Teil von wegen, okay, alle wissen gerade, dass Monogreen Devotion ziemlich stark vertreten ist im Format und deswegen wird so ein bisschen, getargetet von den Decks? Oder woran könnte das liegen?
Also, wir haben in dem F2F Tournament Championship haben wir 21 Nyxtos Ramps, was ja im Endeffekt das Monogreen Devotion ist.
Ja. Yeah.
Und wir haben es ansonsten auch bei 71 in Lil gehabt. Was mit Rakdos Midrange einfach die zwei meistgespielten Decks sind.
Also das Problem ist, 10% der Meta sind jeweils Monogreen Devotion.
Genau. Und man sieht halt Rakdos Midrange, Rakdos Sacrifice, und auch Lotus Field Combo, das sind Decks, die spielen nicht viel mit dem Gegner.
Ja.
Sie sorgen dafür, dass der Gegner halt nicht spielt und man rennt einfach dran vorbei. Und diese Art und Weise zu spielen, damit kommt meiner Meinung nach Monogreen Devotion überhaupt nicht mehr klar. Und das ist der Grund, weshalb Rakdos Sacrifice und Rakdos Midrange einfach alles zerreißen, weil die anderen die anderen Decks dagegen nicht so wirklich was machen können.
Ja, genau. Das ist halt auch wieder so das Ding. Ne? Ich habe jetzt mich zum Beispiel gefragt, jetzt wo Rakdos Midrange eben wieder ein bisschen mehr gespielt wird, hat sich da vielleicht was bei der Deckliste getan? Aber nee, eigentlich so, seitdem ich aufgehört habe, Rakdos Midrange zu spielen, sind es dieselben Karten, die einfach in unterschiedlichen Konstellationen irgendwie mit drin sind. Tatsächlich, weil du eben meintest, Arne Huschenberg, unser Mann aus Deutschland, der hat gerade so die Top 8 verpasst mit seinem Omnath to Light Deck. Was eben diese Landfall-Trigger von Omnath eben ganz gut ausnutzt mit ETB-Effekten wie Elish Norn, Hostage-Taker und all sowas. Schade eigentlich, weil er ja eigentlich schon ganz, also man hat lange nichts mehr von ihm gehört, so, was so große Turniere angeht. Das wäre mal wieder schön, wenn ihn da irgendwo wieder mit bei einer Pro Tour oder sowas dabei zu haben.
Was ich halt sehr spannend finde, ist, wir haben hier F2F und auch Legacy, die Ding, haben wir mit 674 Spielern beziehungsweise 177 Spielern, was ja schon eine breite Range an verschiedenen, also an Größenunterschied ist.
Ja.
Wenn wir jetzt uns aber anschauen, dass das 674 Pioneer-Spieler sind, die da sind, auf einem Grand Prix, nur im Main Event. Also irgendwer wird es ja mitbekommen haben, dass es da irgendwie was gibt. Manchmal frage ich mich nur, wo.
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Es ist halt wirklich so, dass halt, es gibt ja diese Magic GG-Seite, diese Magic Pro-Seite, die aber nur die Wizards of the Coast offiziellen Events abbildet. Also immer wenn eine Pro-Tour ist, Entschuldigung. Immer wenn eine Pro-Tour ist, kann man darüber halt eben da was lesen. Immer wenn die World Championship zum Beispiel ist, kann man da was lesen. Auch was wir viel in den Kommentaren lesen, ist halt so, hey, wo kriege ich denn Informationen darüber, wo welche Turniere sind, wo ich hingehen kann oder wo ich spielen kann? Und die Antwort ist, ja, man kann es nicht so ganz sagen, weil selbst die Leute, die für uns, für Europa verantwortlich sind, also Legacy European Tour, selbst deren Webseite ist nicht so aktuell, dass man die wirklich empfehlen kann. Weil zum Beispiel, als ich für diese Sendung recherchiert habe, habe ich halt geguckt, okay, gibt es denn auch Turnier-Reports von Legacy selber? Und auf der Webseite selber waren nur die Ausweise von wegen, kauf deine Tickets für Championship Lille. Wo ich mir denke, das ist irgendwie einfach nur weird. Also,
ja.
Es gibt halt keinen zentralen Hub, wo man alle Turnierergebnisse auf einmal sehen kann und wo quasi angekündigt wird, okay, hier, das sind die neuen Turniere. Vielleicht könnte man bei MTG Melee ein bisschen gucken. Ich weiß, da haben die eine Auflistung, aber das ist auch mehr so eine Durchführungssoftware als wirklich eine Anmeldesoftware. Ich weiß nicht,
plus, es ist halt auch Online-Sachen mit dabei, relativ viel und so weiter.
Ja, weil darüber halt alles abgerichtet wird, ne?
Genau.
Aber welchen Seiten halt guckst du denn sonst so?
Boah, bei mir ist es ein bisschen spannender. Also bei mir ist es, ich nutze tatsächlich die nicht die Legacy-Webseite, also die Legacy die Legacy, wie heißt die Firma
European nochmal?
Legacy
Tour.
European Tour, sondern wenn es um richtige Legacy-Events geht, also das Format.
Das Format Legacy, genau, ja.
Genau. Da nutze ich dann tatsächlich eher die Legacy-Webseite, also die Legacy European Masters Seite. Da kriegt man halt sehr gut mit, was alles ist. Und ansonsten gibt's halt leider keine einheitlichen Seiten dafür. Also gerade in Deutschland, wir haben halt so Sachen wie Köln, Experion, was halt hin und wieder mal Werbung schaltet auf ihrer Webseite und manchmal auf Instagram, glaube ich. Dann haben die Bottrop Series, die privat gehostet wird, dementsprechend eh nur auf der eigenen Webseite und so ein bisschen auf den Social-Media-Seiten platt rumläuft. Aber sowas, selbst für sowas wie FNM oder ähnliches ist es so schwierig, was zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Magic-GG-Seite gehe und da auf Pre-Releases klicke, das erste, was ich sehe, ist ein Phyrexia All Will Be One Pre-Release-Kit.
Ja.
Das ist ein bisschen her.
Ja.
Glaube ich.
Ja, und ich glaube, da kommen halt mehrere Faktoren zusammen. Also zum einen haben wir natürlich dieses Expandieren oder das Outsourcen von Wizards of the Coast, dass die Turniere nicht mehr selbst organisieren wollen. Da haben sie sich halt quasi einfach die Arbeitskräfte von woanders geholt und die halt in Regionen aufgeteilt. Tatsächlich ist es aber auch so, dass Legacy European Tour eben nicht nur den Raum Europa abstickt, sondern auch Afrika und Asien. Das heißt, das ist quasi die halbe Erde, die dieses eine Unternehmen managen muss und organisieren muss. Und ich meine, die haben sich ja dafür beworben. Das heißt, sie haben irgendwie ja schon auch damit gerechnet, dass es so kommt. Und wahrscheinlich gibt es in manchen Regionen jetzt auch nicht so viel Magic-Aktivität als in anderen. Aber es fällt schon so ein bisschen auf, dass so eine gewisse Kopflosigkeit vorherrscht. Ich will sagen, dass das so ein bisschen abflacht, sobald man in Richtung Proto guckt. Weil die Protouren sind da auch adäquat, sag ich mal, angekündigt auf Magic GG, auf Social-Media-Kanälen, meistens begleitet von der MagicCon. Aber diese Regional Qualifier-Geschichten, die heißen ja auch überall anders. Also Legacy European Championship Lille, da wollen die natürlich das Legacy European Tour irgendwie mit drin haben, aber eigentlich korrekt richtig wäre halt Regional Championship Europa. Deswegen haben wir es ja auch in dem Titel so genannt, weil die Leute, wenn man danach sich informiert, ist es halt eine Regional Championship. Aber wenn du danach suchst, findest du halt nicht das Turnier, über das wir jetzt gerade reden. Und entweder muss man da noch bezeichnungsmäßig so ein bisschen, einfach noch mal nacharbeiten oder halt wirklich das irgendwo noch mal zentral zusammenführen. Weil so ist es halt echt ein bisschen, ein bisschen schwierig zu followen. Und das ist halt ein großes Problem für so einen Competitive-Rahmen, dass man sich halt auch eben, also ich glaube fast, man muss sich halt als Competitive-Spieler, wenn man wirklich so dieses RCQ-Grinden machen möchte, man muss einfach sich gut vernetzen mit einer Spielerschaft, die halt ähnlich gestaltet sind, irgendwie am Discord-Treffen. Und jeder muss einfach die Fühlerausschau halten, welcher Laden gerade eine Qualifier macht und für welche Turniere man sich dann für die Regional Championship quasi qualifiziert. Weil ich glaube, es ist in Europa fast jedes Wochenende irgendwo was. Aber ich könnte euch jetzt nicht sagen, wo man hinfahren müsste dafür. Und das ist halt ein Riesenproblem.
Ja, absolut. Und das ist halt wirklich traurig, weil wir haben so viele großartige Events und gerade diese Kits, womit Qualifier gemacht werden kann oder Ähnliches. Wir reden jetzt ja nur von Pro-Niveau. Wir haben ja auch, wie gesagt, kleinere Sachen wie Commander-Partys, Pre-Releases, Friday Night, Store-Championships, die ja eher im kleineren Rahmen praktisch schon und für manche Leute trotzdem schon ein Riesen-Highlight sind, wenn man weiß, dass sie sind und wenn man sie eben findet. Und oftmals ist es so, dass selbst der eigene Store es nicht schafft, so einen Kram zu bewerben. Und das ist halt dann wiederum richtig, richtig schade. Ich weiß nicht, wie Store Championships bei euch in Berlin aktuell auflaufen. Soweit ich weiß, werden die regelmäßig gespielt, aber halt beworben auch nur so, ja, übrigens, wir machen heute statt F&M Store Championship. Zumindest ist das, was mir gesagt wurde.
Also bei uns wird schon so ein paar Wochen vorher beim Friday Night Magic mal durchgerufen und gesagt so, hey, übrigens, wir machen jetzt in 2 Wochen ist Store Championship. Meistens halt unser Local Game Store ist auch noch sehr süß, was das angeht und nimmt halt noch andere Preise mit dazu, halt so ein paar Deckboxen oder so Kleinigkeiten, was man halt so organisieren kriegt, so. Aber du hast schon recht,
wenn du überlegst, wir hatten im Fischkrieg, als wir das damals gespielt haben, ja tatsächlich dann Leute, die dafür von, keine Ahnung, fast eine Stunde oder anderthalb Stunden gefahren sind für so eine Store Championship damals.
Ja, total.
Weil es halt damals ein Riesending war und irgendwie wird das jetzt von der Bewerbung her halt nicht mehr wirklich beworben und das halt nirgendwo. Man hat keine Webseite mehr. Der Store Finder von Wizard of the Coast, gibt's ja ein eigenes Store Finder. Wenn ihr einen Local Game Store in eurer Gegend sucht, könnt ihr den mal benutzen. Der ist nicht gut, aber der ist da. Da werden dann zum Beispiel Events, die man über Eventlink online dargestellt hat, dort auch eingetragen. Man hat keine Ahnung, wie viele Leute da kommen. Also wir haben auch schon Events gehabt oder wo ich dann in irgendwelchen Städten war, wo dann mal gesagt wurde so, ja, voll cool, wir sind 2 Leute. Und ich dachte mir so, ja, cool, dass es online steht und nicht irgendwie abgebrochen wurde oder so.
Ja, das ist schon brutal, muss man sagen. Also ich wünschte mir auch, dass es einfach ein bisschen bessere Kommunikation drin wäre. Aber ich meine, das passiert halt, wenn du es halt outsourcest und wenn jeder dann, also Legacy European Tour hat eigene Interessen über die Pro Tour. Also da, ne, deswegen halt diese Bezeichnung ist ein Problem. Die Kommunikation ist ein Problem, wenn halt ein Turnierorganizer so für ganze, also für mehrere 50 Länder, also wenn wir wirklich über mehrere Regionen reden, halt so viel abstecken muss und überall quasi Leute haben muss, die Stores müssen sich bei denen anmelden, die müssen irgendwie kommunizieren, wer jetzt gewonnen hat, wer weitergeht, das muss irgendwie automatisiert sein. Dann arbeitet man halt noch mit MTG Melee als Werkzeug dazu, um diese Turniere dann auch durchführen zu können. Und ja, Events machen Spaß, aber es fehlt halt so ein bisschen an dieser Organisiertheit untereinander auf dieser Regional-Fläche. Und Wizards of the Coast macht sich da meiner Meinung nach ein bisschen zu leicht, einfach so die Hände hochzuladen. Okay, wir übernehmen ab Pro Tour, schickt uns unsere Pro Tour-Spieler und der Rest wird quasi mehr oder weniger ignoriert oder zumindest nicht adäquat in Auftrag genommen. So, und das ist halt echt schade.
Alter.
Genau, aber wie seht ihr das mit den Regional Championships? Habt ihr mitbekommen, dass es in Lille bzw. in Kanada auch noch mal solche Events gibt? Was sagt ihr zu den Top-Decks, die wir hier so besprochen haben? Wisst ihr, wie dieses Five-Color-Combo-Deck funktioniert? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde uns sehr, sehr freuen. Und dann sprechen wir doch mal über die neue Secret Lair, die angekündigt worden sind. Und zwar
haben so lange nicht mehr.
Ist es mal wieder Zeit für eine Secret Lair Drop, Spooky Drop 2023. Man könnte ja meinen, die Fall Drop hat auch quasi den gesamten Herbst abgedichtet, aber nein, es ist Fall und dann noch mal Halloween. Das heißt, wir haben wieder, ich glaube, 8 neue Secret Lair Drops mit verschiedenen Variationen, ein paar Basic Land, ein paar Dual Land Secret Lair Drops. Wie ist denn dein Eindruck von denen? Gibt's denn da was dich besonders interessiert oder gibt's da was, wo du sagst, okay, das lohnt sich eventuell?
Also ich finde es recht spannend, dass wir 2 Basic Land Secret Lair Drops haben.
Ja.
Sonst ist es ja immer nur eins. Diesmal haben wir zwei mit Pixellands, die kennen wir ja schon von den Snowlands.
Mhm.
Und halt Meditation on Nature. Das ist halt sehr hübsch gezeichneter asiatischer Stil. Ist ganz nett. John Avon haben wir vor 2 Wochen oder so schon drüber geredet. Oder letzte Woche. Ich weiß es nicht mehr. Wir haben Undaunted Secret Layers. Grausam. aber grundsätzlich muss ich sagen, ich finde ein Secret Layer sehr, sehr cool, über das ich reden wollen würde.
Mhm.
Leider Gottes ist es auch das hässlichste meiner Meinung nach in dem ganzen Secret Layer, weil es wieder denselben Ansatz macht, den ganz, ganz viele haben. Und zwar Creepshow. Secret Layer Creepshow ist tatsächlich, also Creepshow, also ganz kurz dazu, zu den Secret Layer, wir haben da ganz viele Crossover mit drin.
Ja.
Also wir haben ganz viele Filme oder Comics oder sonst was mit drin. Hier ist es so, Creepshow ist tatsächlich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ein Comic aus, boah, ich glaube, den 80ern?
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube den 80ern. Und es ist halt auch so, dass es mittlerweile auch Episodenfilme dazu gibt und so weiter und so fort.
Hm.
Und ich glaube, die erste Mal, die Filme oder die ersten Episoden kamen, glaube ich, 2019 erst raus. Also gar nicht so alt.
Ja.
Ansonsten ist es halt so, dass es eine sehr hübsche Secret Lair ist. Reden wir lieber mit der Secret Lair. Wir haben super coole Karten da drin. Ich muss sagen, ich konnte am Anfang gar nicht sehen, was für Karten da drin sind.
Ja.
Weil die Frontseite ist halt wirklich weird.
Es ist wieder eine dieser, wie Just Add Milk oder die Magic the Baseballen Karten, wo beide Seiten bedruckt sind, obwohl es eigentlich eine einseitige Karte ist. Und was super weird ist, was mich super irritiert hat, ist, ich dachte, erst die Secret Lair besteht aus 5 Karten, die alle Creepshow heißen. Weil quasi die Titelzeile ist immer gleich und da steht auf ein Drittel der Frontseite steht einfach nur Creepshow, Strange, Eerie, Terrifying. Ich meine, das hat also natürlich diesen Comic-Stil so, das kann ich nachvollziehen, aber ich finde, bei keiner Secret Lair hatte ich so Probleme überhaupt zu erkennen, um welche Karte es sich handelt. Aber
absolut.
Welche Karten sind denn überhaupt drin?
Also wir haben Death Baron. Death Baron ist ein Zombie-Lord, das ist super, super cool.
Ja.
Wir haben als zweite Karte eine ziemlich gute Zombie-Lord. Denn wir haben auch den Zombie-Master, der halt auch als Zombie-Lord gibt. Der gibt den Swampwalk und tut andere Dinge. Unholy Grotto ist ein Land für Zombies, wo man Zombie-Karten wiederum aufs Deck legen kann, was ganz nett ist. Wir haben Noxious Ghoul, das ist so eine der meistgespielten Zombie-Karten schlechthin, der halt gegnerische Kreaturen-Waves vernichtet, weil er immer -1/-1 für den Zombie gibt, den man spielt, was sehr stark ist. Und wir haben Rimgrin, Corpseborn. Grimgrin ist ein Legendary Zombie, den ganz, ganz viele Leute als Commander nutzen, weil es ein 5-Mana-5-5 Commander ist, der stärker wird.
Mhm.
Und in Blau-Schwarz, was halt ein bisschen rausfällt, weil die alle
Zombie-Schwarz sind. Ne?
Aber genau.
Ja.
Und was wir halt haben, ist, vorne haben wir halt immer dieses Creepshow, was du ja schon erwähnt hast, und halt so irgendwo diesen Namen und die Mana-Kosten versteckt und die Power auf irgendwelchen Stickern und ähnliches. Und auf der Rückseite haben wir immer eine Art von Comic, würde ich sagen, wo halt im ersten Teil tatsächlich immer der Name steht, im zweiten Teil so ein bisschen ein Comic ist
so,
und im
so
dritten
Flavor.
Teil Flavortext, genau. Und im dritten Teil steht dann immer der Effekt.
Ja, aber auch so komisch, als ob das halt im Dialog wäre.
Ja.
Also ich sag mal so, wir hatten schon schwierigere Artworks, unter anderem in Nicht-Secret-Lehr-Jobs, wie die zweite Wave von Herr der Ringe. Aber es ist ein Lost Battle, glaube ich, sich darüber aufzuregen. Also
absolut. Aber wir sollten nicht aufhören. Es sieht unglaublich ätzend aus. Wenigstens sind hier alle Angriffs- und Verteidigungsstärken links unten, alle Namen sind rechts oben, auf der Rückseite zumindest. Damit kann man einigermaßen arbeiten. Grundsätzlich, sie ist meiner Meinung nach grottenhässlich als Magic-Karte. Sie ist als normales Artwork total hübsch.
Mhm.
Aber es sind halt 2 Zombie-Lords.
Ja.
Das ist eine der meistgespielten Zombie-Karten. Unholy Grotto weiß ich nicht, wann die überhaupt den letzten Reprint hatte. Dementsprechend ist sie wahrscheinlich auch nicht so günstig. Und mit Grimgrin habt ihr den coolsten Commander für Zombies, meiner Meinung nach.
Ja.
Und deswegen ist es ein cooles Starter-Set. Ich mochte das bei den Schleimen. Mochte ich das auch, dass man da so ein bisschen so ein Starter-Set mitkriegt.
Ja, für so ein Zombie-Deck in diesem Fall.
Genau.
Ja.
Und das finde ich ganz nett.
Die Kartenauswahl finde ich auch super. Also, die haben halt alle ein Theme, die passen alle gut zusammen. Aber mich würde wirklich mal interessieren, ich meine, teilweise Ja gut, man muss, glaube ich, schon ein bisschen drumrum bauen, sag ich mal, dass man die in einem Competitive-Format spielt. Aber sagen wir mal so Death Baron. Du würdest so einem Pioneer-Turnier Death Baron mitbringen. Wie ist das Ruling bei sowas? Also kann ich das einfach spielen? Kann ich einfach die Frontseite haben und dann sagen, ja, okay, musst du halt die Karte rausholen und dann dir den Rules-Text da irgendwie zusammengeben? Also kommen wir nicht irgendwann an einen Punkt, wo das halt einfach, ja, turniermäßig nicht mehr okay ist, oder?
Also tatsächlich ist es, solange wir Full-Art-Karten haben, die keinen Text haben, wie Omnath, die einfach 20.000 Effekte eigentlich drauf haben sollten, ist das tatsächlich okay?
Ich muss halt immer an diese eine Collected Company Ruling denken, was halt einfach durch das Foiling einfach so halt aufgefallen ist. Und ich erwarte eigentlich, dass irgendwann mal so ein Judge Ruling kommt, was diese Special Treatments kommt, was das alles so ein bisschen, ja, anders macht. Aber mal gucken. Genug von zweiseitigen, einseitigen Karten. Kommen wir mal zu einer Karte, oder zu einem Crossover, die mich tatsächlich auch, die ich ziemlich spannend finde, weil ich tatsächlich nicht gedacht habe, dass wir davon eine Franchise-Überschneidung finden. Und zwar ist das Magic the Gathering oder Secret Lair und The Evil Dead, eine Horrorfilmserie, die ich ja sehr, sehr mag, die angefangen hat als ein traditioneller Horrorfilm und dann irgendwann wurde es halt immer abstruser und immer weirder und am Ende hast du halt so ein psychedelisches Superfest von dem originalen Regisseur von den, also Sam Raimi, von den Spider-Man-Filmen, die wir dann später bekommen haben. Ziemlich cool. Und dementsprechend haben wir auch Ash, Destined Survivor als Pure Steel Paladin. Wir haben Destroy the Dead als Vanquish the Horde. Wir haben Nobi Incantation als Zombie Apocalypse. Und wir haben Linda Kandarian Queen als Vorina Lich Queen. Dann Cabin of the Dead als Field of the Dead, was ich ziemlich cool finde, gute Karte. Und dann noch ein Zombie-Token obendrauf. Ich würde sagen, das kommt so in die Kategorie solider Secret Lair. Sie haben das Universes Beyond Treatment, was ich am liebsten mag, das Godzilla-Treatment mit dem mit Original-Magic-Karten, eben mit einem anderen Skin. Ich finde, Field of the Dead ist ein sehr cooles Reprint, ist auch einiges schon auch wert. Und selbst so Karten wie Pure Steel Paladin, Vanquish the Horde, da findet man, glaube ich, schon Verwendung für, oder?
Absolut. Also Pure Steel Paladin Legacy und Modern Playable, Vanquish the Horde oder Zombie Apocalypse sind einfach Commander-Staples für bestimmte Decks. Mhm. Die Lich Queen musste ich erstmal googeln, wer das ist. Nachdem ich das Artwork gesehen habe, wusste ich sogar, die Karte habe ich mal gespielt.
Oh, nice.
Dementsprechend spannend. Field of the Dead ist immer, kann man nie genug von haben, meiner Meinung nach.
Ja.
Und dementsprechend ist eigentlich schon ziemlich cool. Auch gerade weil du Field of the Dead und Zombie-Token kriegst. Ich mag solche kleinen Sachen halt sehr. Ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, wenn noch zwei, drei andere Zombie-Token, weil Linda macht ja auch noch Zombie-Token. Mhm. Also irgendwie so zwei, drei, wie wir das damals bei den Walking Deads auch hatten. Das hätte ich cool gefunden. Aber ansonsten bin ich sehr begeistert davon, auch weil es einfach, man sieht direkt, was es sein soll.
Ja.
Aber es ist nicht so übertrieben wie jetzt zum Beispiel in Jurassic Park, wo wir einfach 1:1 einen Schauspieler dargestellt haben.
Ja, also man muss schon sagen, dass halt Ash ist schon ziemlich eindeutig der Schauspieler.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass der Schauspieler an sich halt schon sehr comichaftes Gesicht hat.
Ja, aber es ist halt genau dieses Comic. Ja.
Genau, er hat halt einfach so einen einzigartigen Stil. Und ich meine auch Destroy the Dead, das könnte halt auch einfach aus so einem Horror-Comic sein oder aus so einem so einem Zeichentrick-Horror-Frame quasi. Und ich mag die IP, ich mag das Crossover, sind coole Karten drin. Kann man machen. Für 35 Euro ist das eigentlich ganz okay.
Ja. Ähnlich geht's mir tatsächlich bei The Princess Bride.
Yes.
The Princess Bride, beziehungsweise die Braut des Prinzen von 1987, by the way. Mit einer meiner Lieblingswrestler tatsächlich als einer der Figuren, die mitspielen, und zwar Andre the Giant. Da hat's mich natürlich direkt gecatcht, dass wir wirklich Andre the Giant haben. Und hier auch wieder. Man sieht, es ist Andre the Giant. Man sieht, die Schauspieler. Aber es ist keine Art von Foto, wie wir das bei, wie nochmal gesagt, Jurassic Park oder so haben, sondern es sind gezeichnete Sachen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Was ich sehr stark bei diesem Secret Lair finde, ist, wir haben hier ein 9 Karten plus Hidden Track.
Ja.
35 Euro Secret Lair.
Das ist schon gut.
Da sind nicht mal schlechte Karten teilweise drin.
Ja.
Da sind Sachen wie Silence drin. Silence ist eine 5-Euro-Karte. Battle of the Wits ist eine lustige Karte, die halt dafür sorgt, dass man 200 Karten in seinem Deck spielt und die Karte spielt und dann gewinnt. Mega witzig.
Ja.
Wir haben aber auch Sachen wie Pack Rats, Baral, Finn, Brian Stoutarm, was eine super coole Karte ist, by the way.
Ja.
Samut und Macheza the Black Rose. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele Commander. Und natürlich noch Sissei Weatherlight, nicht zu vergessen.
Genau, Weatherlight Captain.
Genau. Und da muss ich halt sagen, das ist Wahnsinn. Da sind so viele coole Commander-Karten drin.
Ja,
also ich habe fast alle schon als Commander gesehen. Und es ist einfach eine krasse Auswahl. Ihr habt echt coole Karten drin. Ihr habt super unique, super schöne Artworks drin. 9 Karten, 35 Euro, kann man nicht so viel falsch machen tatsächlich.
Voll.
Und normalerweise, wir geben ja selten Kaufempfehlungen. Wir haben es also wirklich dann, hierbei würde ich tatsächlich eine Kaufempfehlung geben, weil es halt einfach so ein, ihr kriegt was für euer Geld. Ihr kriegt eine Anzahl an Karten, die auch, wie gesagt, sowas wie Pack Rats oder eben Silence oder auch Brian Stoutarm oder so oder Macheza the Black Rose einfach sehr, sehr coole Karten sind.
Ja, absolut, absolut. Und vor allen Dingen, es ist halt auch wieder so komisch. Wir hatten teilweise Secret Lair Drops mit 3 Karten, mit 4 Karten, mit 5 Karten. Es gab Artist Series, wo wir sagen würden, ja, okay, das ist eine solide Auswahl, aber noch eine Karte mehr hättest du irgendwie rausgeholt. Jetzt bekommen wir hier einfach quasi 9 Karten.
Mit einer IP.
Mit einer IP, was ich halt irgendwie strong. Also es ist sehr strong, aber auch so ein bisschen komisch, von wegen, warum gibt es irgendwie keine einheitliche Größe. Aber auf der anderen Seite, wenn wir mehr kriegen, beschwere ich mich halt natürlich auch nicht. Also dementsprechend auf jeden Fall eine coole Geschichte mit halt auch da wieder sehr interessanten Artworks. Vor allen Dingen spielen sie hier auch sehr viel mit dem Frame. Also zum Beispiel Rones of the Unusual Size, also Pack Rats in diesem Fall. Die Karte sieht einfach cool aus. Also dieses bronzene Framing, diese 3 Artworks so in einem, wie diese Ratte eben so rauspoppt, das ist schon richtig, richtig cool. Und ja, also eben halt Andre the Giant, also der Schauspieler, als eben Brian Stoutarm, das finde ich schon ikonisch. Das passt halt einfach super gut zusammen.
Ja.
Und ja, es ist halt einfach eine coole, auch sehr interessante IP, mit der sie hier zusammenarbeiten. Und ich finde, hier kann man auch nicht viel verkehrt machen. Ähnlich wie auch bei oder darüber können wir vielleicht ein bisschen diskutieren, aber ich finde zum Beispiel auch Secret Lair Doctor Who The Dalek Lands finde ich tatsächlich auch ziemlich spannend, weil wir haben hier ein Cycle von Fastlands, also Concealed Courtyard, Spire Bluff Canal, Blooming Marsh, Botanical Sanctum und Inspiring Vantage. Das sind in Pioneer eben die zweitbesten Länder, muss man sagen. Weil sie halt eben in den relevanten Zügen, in den ersten 3 Zügen eben ungetappt reinkommen. Ich glaube, direkt danach sind halt eben die Slowlands, die dann ab dem 3. Zug ungetappt reinkommen. Und dementsprechend so ein Reprint von Spire Bluff Canal macht extrem viel Sinn. Selbst sowas wie Inspiring Vantage, was man auch in Modern Burn teilweise sogar noch spielt, tut tatsächlich nicht weh. Ich finde die Artworks, ich sag mal so der Dalek-Einfluss, er fällt natürlich schon auf, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es sind halt einfach auch schöne Landschaften, selbst ohne die R2-D2s mit Noppen. aber was sind deine Meinungen zu der Kartenauswahl?
Ich finde es okay, dass sie sie reprinten. Das ist sowas wie auch die Schockländer, die haben ja auch schon einen Secret Lair bekommen. Ich finde es schade, dass es nur die 5 sind.
Ja.
Hust, hust. aber an für sich finde ich es eigentlich ganz, ganz cool, dass sie die reprinten. 35 Euro für alle finde ich schon, also für 5 finde ich schon hab ich wiederum, weil dann kostet runtergerechnet jedes davon 7 Euro.
Ja, und was nicht auf alle zutrifft, das stimmt.
Genau, genau. Ah. Und es ist wahrscheinlich ein Durchschnittspreis, der einigermaßen funktioniert. Aber ja, wenn ihr nur 1 davon haben wollt, holt euch die einzeln, meiner Meinung nach.
Ja.
Aber ich finde es nicht schlecht, dass man sowas macht. Also gerade diese Länder, gerade sowas, muss öfter reprintet werden. Ich persönlich habe dafür, ich glaube, ich besitze 8 Courtyards, weil ich die Console Courtyard ja auch im Modern und im Pioneer spiele. Und dementsprechend, ja, kann man einfach gebrauchen.
Ja.
Die Artworks sind ein bisschen weird, aber es ist immer noch besser, wie gerade Landbase nicht zu reprinten. Weil das teure in Magic sind die Länder und das, was euer Deck gewinnen oder verlieren lässt, sind selten die Karten, die ihr zieht oder auch nicht. Meistens sind es die Länder.
Genau, man braucht halt eben eine solide Basis, damit das Deck auch funktionieren kann. Und eben Concealed Court, ja, das hat Fluch und Segen, dass es so günstig ist, weil es halt auch sehr viel in diesen Pioneer Challenger Decks reprintet worden ist. Spire Bluff Canal hat in diesem Slot eben sehr viele Reprints umgangen und dementsprechend kostet das auch tatsächlich am meisten, glaube ich, von den ganzen anderen Ländern. Aber wie gesagt, es sind halt einfach, ich hätte mich sehr gefreut, wenn es auch hier so ein 10er-Cycle wäre für 35 Euro. Da hätte ich auf jeden Fall zugeschlagen und gesagt, alles klar, das lohnt sich auf jeden Fall sehr. Aber immerhin besser als, keine Ahnung, 5 Basic Lands oder so.
Absolut. Und bevor uns jetzt in die Kommentare reinschreibt, uns ist bewusst, es gibt noch ein weiteres Secret Lair, das Secret Lair Doctor Who, The Weeping Angels. Das sind einfach 5 Engel. Wir haben ja gesagt, wir gehen nicht mehr auf jedes Secret Lair ein. Es sind Engel mit Artworks. Wenn ihr die Artworks hübsch findet, kauft die. Ansonsten ist da meiner Meinung nach jetzt nicht so was Krasses drin. Dementsprechend,
genau, dementsprechend
Basic Lands. Müssen wir nicht mehr drüber reden.
Ja, wir haben halt auch schon, also wir verlinken ja auch immer was und wenn euch da aber natürlich was interessiert und ihr die Artworks hübsch findet, dann ist es natürlich legitim, euch da Secret Lairs zu kaufen. Das waren jetzt erstmal nur unsere Highlights aus dieser Secret Lair Drop. Dadurch, dass wir jetzt in den letzten Wochen sehr viel über Secret Lair geredet haben und wir so eine gewisse Müdigkeit darüber haben, haben wir gedacht, okay, wir reduzieren das mal auf die wir benennenswert finden. Aber in dem Sinne, welche von den Secret Lair Drops findet ihr denn interessant? Gäbe es da schon ein paar, die ihr euch dazulegen wollt? Das Ganze gibt's ja jetzt auch wieder, ich glaube, 45 Tage oder so könnt ihr euch da mit Zeit lassen mit eurer Entscheidung. Deswegen geht in euch, lasst euch die Zeit, Sachen vorzubestellen und dann, entscheidet euch, ob ihr davon was haben möchtet oder nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir doch mal weiter zu Ask Us Anything. Marc, wo müssen sich die Leute denn treffen, wenn sie Fragen an uns haben für den Podcast?
In dem coolsten Discord der Welt. Ganz einfach. Zu finden in den Shownotes, / unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr den Gamery/Radio Ravnica Discord-Channel. Dort haben wir verschiedene Bereiche. Wir haben jetzt zum Beispiel aktuell eine Legacy-Liga, die schon gestartet ist. Aber da kommt jetzt demnächst, soweit ich weiß, auch noch eine Pauper-Liga. Dann gibt es noch eine Modern-Turnier, was aktuell vielleicht startet oder vielleicht auch nicht. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie viele Leute noch Bock drauf haben. Und zwar sofort, ihr könnt euch mit Leuten austauschen. Super, super cool. Und dort haben wir eben auch den Bereich für Radio Ravnica. Da könnt ihr uns Feedback geben. Das muss ich auch mal kurz nebenbei mal erwähnen. Und natürlich auch Ask Us Anything Fragen stellen. Jede Frage einmal Enter drücken. Das heißt, wir gucken dann Frage für Frage nach und wenn ihr 5 Fragen in einer Frage stellt, werden wir die wahrscheinlich nicht beantworten.
Genau.
Und dazu kommt auch noch, wenn ihr einen kompletten Roman da reinschreibt, den wir lesen sollen, dann schickt uns den lieber bei Feedback oder woanders. Dann können wir einen Roman mal lesen, aber so einen Roman in der Folge vorlesen, ist noch nicht so das, was wir machen wollen.
Genau, und da haben wir zum Beispiel die Frage von Skelly89. Dort wird gefragt, hey, gibt es für Magic eine Seite auf Deutsch, wie zum Beispiel Buffed für World of Warcraft? Ich weiß nicht, gibt's da irgendwelche deutsche Seiten, die da sehr aktuell sind mit Magic the Gathering Content?
Oh, ich will jetzt nicht das MTG-Forum sagen, aber ich glaube, das ist das, was am nächsten drankommt. Und das sagt eigentlich alles aus.
Ja, das Ding ist halt mit deutschen Sourcen für Magic the Gathering, da ist es halt sehr, sehr knapp. Also es gab mal ein paar Seiten, auf die ich hier und da mal geguckt habe. Auch die Seiten, die wir verwenden, um uns halt zu informieren über eben Magic the Gathering.
Aber ist meistens Englisch.
Halt irgendwas von wegen, das Reddit ist immer sehr zu empfehlen, wenn es da um News geht. Ansonsten.
Was ich empfehlen kann, was mir einfällt, ist tatsächlich von unseren Kollegen magicblogs.de.
Ja.
Tatsächlich dort sind relativ viele Artikel, oftmals aber eher Richtung Limited oder Pre-Modern, manchmal Commander. Mhm. Dementsprechend da immer ein bisschen schauen, was ihr haben wollt. Buffett hat halt den Vorteil, man sieht ja alles. Man hat über alles auf einmal Informationen, kann sich alles raussuchen und so weiter und so fort. Es gibt für das eigentlich keine Seite, außer natürlich unserem Podcast. Aber da drin zu suchen, ist für euch wahrscheinlich auch sehr anstrengend.
Genau, ein wenig zu lesen, dafür mehr zu hören. Aber ich hoffe, das konnte deine Frage etwas beantworten. Dann haben wir von Bleiente die Frage, jemand möchte jetzt in Magic wieder einsteigen. Dabei ist der Neueinstieg in Commander. Welche Produkte sollte er der letzten Jahre unbedingt nachholen? Eine sehr spannende Frage. Also ein neuer Spieler oder ein Wiedereinsteiger, welche Produkte soll man sich denn da holen? Hast du denn da eine Empfehlung?
Da er Commander angewählt hat, müssen wir ja leider Gottes beim Teufel bleiben. dementsprechend schwierig. Also normalerweise würde ich sagen, es gibt das Kaltheim Elfen-Commander, was ganz nett ist. Mhm. Es gibt das blau-weiße Vehicle-Commander, was ganz nett ist. Einfach ein Precon holen, irgendein Precon und ja, das runterzocken und dann schauen, wie es von da aus weitergeht, wenn es wirklich Commander sein müsse. Unsere Top-Liste an Precons haben wir Ende letzten Jahres schon mal erwähnt und Anfang ja, diesen Jahres nochmal. Und ich glaube, da hat sich aktuell nicht so viel drin geändert, weil alle Commander-Karten und alle Commander-Decks, die wir rausbekommen haben, dieses Jahr einfach bockteuer waren.
Ja, und ich muss auch sagen, es kommen so viele neue Commander-Karten, dass es da sehr schwierig ist, auf ein Produkt zu zeigen und zu sagen, da ist alles drin, was ihr braucht. Es kommt halt sehr stark auf das individuelle Deck drauf an. Ich würde sagen, holt euch einen Precon und macht euch relativ schnell einen Card-Market-Account, um halt eben da die Einzelkarten zu holen, die man eben wirklich braucht, anstatt halt jetzt zu sagen, keine Ahnung, Wilds of Eldraine lohnt sich, weil da Enchantments drin sein können. So, können halt, das ist halt wieder sehr random. Ja, die Precons sind immer ein ganz guter Einstieg, aber sonst, nicht so viel Empfehlungen und auch nicht so viele Produkte, die Commander-spezifisch sind, die kein Booster sind und auch kein Precon. Also sowas wie die Commander, was war das? Commander
Anthology und so gab es noch, ja.
Nee, es gab noch eins, wo dieses Spin-Down-Wheel zum ersten Mal drin war.
Das war eine Commander Arsenal.
Arsenal, genau.
Arsenal, oh Gott. Ja, das würde ich auf keinen Fall empfehlen, weil hast du mal gesehen, was wie teuer das Ding geworden ist?
Das ist ultra teuer. Ich meine, wenn es sowas in der Art nochmal gäbe, dann könnte man vielleicht auf sowas zeigen, aber das gibt's halt einfach aktuell nicht mehr. Also, es gibt nur noch Precons und Booster, deswegen, das soweit dafür. Dann von Hamster, welches Format würdet ihr einem Anfänger empfehlen? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Hast du da direkt ein Format oder eine Art und Weise Magic zu spielen, die du da empfehlen kannst?
Nicht Commander. sorry, wir haben das ganz oft schon gesagt und auch ganz schon oft besprochen. Commander ist für mich kein Einsteigerformat, weil es viel zu aufgebläht ist, man viel zu viele Karten lernen muss und viel zu viel sehen muss. Ja. Tatsächlich ist für mich das beste Format für einen Anfänger, um in Magic reinzusteigen, wenn die Community vor Ort da ist. Das müsst ihr euch bei euch im Local Game Store oder in eurer Community mal nachfragen, was die Leute spielen. Mhm. Und wenn sie Commander spielen, dann müsst ihr ja leider mit Commander anfangen, auch wenn es Dreck ist. Würde ich tatsächlich Pioneer empfehlen.
Ja. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen. Also, das Ding ist, Pioneer hat diese Qualitäten, die halt Modern vor längerer Zeit mal hatte. Es ist, du kannst dir halt ein Deck anschaffen und es halt wirklich lang behalten oder dir auch wirklich über einen längeren Zeitraum die Einzelteile dazu holen.
Ansonsten, und du hast gute Starter.
Genau, und du hast ein gutes Starter-Deck, das stimmt. So ansonsten Thema Commander, da würde ich auch so ein Sternchen dran machen, weil ich stimme dir zu, wenn du einfach Commander quasi anfängst und du bist dann einfach in eine Random-Gruppe im Local Game Store, wo allerlei Leute dabei sind, dann kann es sehr schnell sehr komplex werden. Dann ist es fast so, wie wenn du direkt in Legacy einsteigst. Wenn du jedoch eine Gruppe hast, die explizit nur mit Precons spielst oder bewusst ein niedrigeres Power-Level hat, dann kann man das zum Teil empfehlen. Auch da geht immer noch sehr viel ab. Aber ich weiß halt, dass viele Leute Commander einfach, dass das deren Art ist, Magic zu spielen. Und wenn das was ist, woran man eben Interesse hat, dann macht es natürlich auch Sinn, damit einzusteigen.
Ja.
Wenn es halt allgemein mit Magic geht, dann auf jeden Fall Pioneer. Standard womöglich auch, einfach nur, weil man viele Karten eben noch weiter benutzen kann in Pioneer. Aber Standard sehe ich halt tatsächlich gar nicht mehr so häufig in Local Game Stores, deswegen
Sie jetzt versuchen wollen, das wieder aufzustellen, ja?
Genau, also, vielleicht haben wir in 6 Monaten eine andere Meinung dazu.
Ja, absolut.
Dann haben wir eine Frage von einem Community-Mitglied, was ich an dieser Stelle mal shoutouten muss, und zwar der Noodleforce bzw. Cedric.
Yes.
Das ist ein Kollege, der hat mittlerweile auch den Titel im Discord bekommen, Held des Ask Us Anythings. Der hat sich die Mühe gemacht, durch alte Ask Us Anything-Folgen nochmal durchzugehen und quasi zu timecoden, wann welche Frage kommt. Weil wir können natürlich im Thumbnail und Titel nicht alle Fragen aufführen, die wir besprechen. Und er hat sich dann die Mühe gemacht und hat dann nochmal die einzelnen Timecodes rausgesucht.
Vielen Dank.
Und ich tue mein Bestes, jeden Kommentar zu pinnen. Das heißt, wenn ihr an dieser Folge auch Timecodes oben habt, dann ist das wahrscheinlich von Cedric. Aber Cedric hat auch eine Frage. Und zwar, wenn ich euch richtig verstanden habe, würdet ihr Pioneer auf Arena spielen, wenn es implementiert ist? Was hält euch, aber vor allem dich, Robin, davon ab, nicht jetzt schon Explorer zu spielen. Aus meiner Sicht sind die meisten Decks schon sehr gut verfügbar. Das Argument mit der Economy hattet ihr ja schon mal genannt. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde einfach mal anfangen, darauf zu antworten. Es ist halt immer noch so, dass für mich Explorer und Pioneer zwei unterschiedliche Formate sind. Ich weiß, dass die Unterschiede im Detail anders sind. Aber trotzdem ist halt einfach, solange halt eben sowas wie Lotus Field, was sehr, sehr prominent ist, in Pioneer eben nicht drauf ist, oder ich glaube auch Animatic Fires ist immer noch schwierig, sehe ich da halt keinen wirklichen Mehrwert, weil dann ist es so ein bisschen wie ich pick mir die Rosinen raus aus dem Pioneer-Format und übe dann in diesem Nicht-Pioneer-Format, aber Matchups, die ich gerne üben möchte. Und es wäre für mich eine Möglichkeit, auf jeden Fall mehr Pioneer oder Explorer eben zu spielen. Das stimmt, und das hilft ja allgemein schon sehr. Auf der anderen Seite habe ich jetzt unter der Woche auch gar nicht so das Bedürfnis, mehr Magic zu spielen. Also ich hatte mal so eine kurze Phase, wo ich auch nach dem Urlaub wieder da war. Und dann habe ich auch ein bisschen Explorer gespielt. Aber ja, es ist halt die Ökonomie. Es ist so ein bisschen dieses Bewusstsein von wegen, okay, es ist noch nicht ganz Pioneer. Es ist auch noch nicht jedes Deck auf Pioneer drauf. Und ja, es ist halt auch so ein bisschen der Wunsch, auch gerade einfach andere Sachen zu spielen. Also ich spiele jetzt gerade eben Baldur's Gate. Und wenn ich halt meinen Abend verbringen kann mit Arena oder mit Baldur's Gate, würde ich wahrscheinlich lieber Baldur's Gate 3 spielen. Aber natürlich, wenn Pioneer draußen ist oder auch schon Explorer, vielleicht mache ich das mal im Livestream. Vielleicht schmeiße ich noch mal Arena an und schaue noch mal in Explorer rein. Einfach nur auch so ein bisschen die Sichtweise darzustellen, wie es ist, jetzt wieder einzusteigen mit Arena. Wie teuer ist es unterm Strich? Und wie viel Zeit muss man irgendwie investieren? Also es ist eine interessante Thematik. Aber ja, das sind so meine Faktoren, warum ich jetzt aktuell noch nicht Arena spiele. Aber wie sieht's denn bei dir aus?
Ich mag halbe Formate nicht. Und Explorer ist für mich ein halbes Format. Ein eigenes Format auf Arena, was aber kein Format in Paper hat. Ich bin Paperboomer. Ich sag, wie es ist. Ich spiele hin und wieder mal Arena. Mhm. Und das meistens habe ich das gemacht zu den Startzeiten, wenn ein neues Set rauskam, wenn Mozi uns mal eingeladen hatte oder so. Mhm. Da habe ich dann mal Arena gestartet. Ansonsten halt eigentlich nie. Was einfach, wie gesagt, Economy lassen wir raus. Alles andere lassen wir raus. Am Ende des Tages liebe ich Pappkarten.
Ja.
Und möchte mit Pappkarten spielen. Und ja. Wenn es aber wiederum ein Format gibt, dass ich in Pappkarten spiele, wo ich auch mal testen kann und mal online das Spiel spielen kann, was ich auch in Papier vor Ort habe, dann würde ich es spielen. Es geht mir weniger darum, dass es Explorer so eine Art von Pioneer ist. Nein, ich möchte mein Pioneer-Deck nehmen, möchte das da reinwerfen und möchte damit gegen jedes andere Pioneer-Deck spielen, was ich auch auf einem Turnier oder ähnliches gegen spielen könnte.
Ja.
Und wenn ich das schaffe, wenn ich das machen kann, dann bin ich glücklich. Ansonsten spiele ich halt nicht mein Paper-Deck.
Ja. Ja, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Aber ja, also wie gesagt, ich bin nicht ganz abgeneigt. Also ich glaube, vielleicht ist das auch das Ding. Weil bei Lotus Field und Enigmatic Fires, zwei von ein paar Decks, die halt eben nicht so ganz auf Explorer sind, meines Wissens nach, das sind halt meine Problem-Matchups, die ich am ehesten mal trainieren würde. Und alles darüber hinaus denke ich mir halt so ein bisschen, okay, da reicht's mir, das einmal die Woche zu spielen. Aber ja, mal schauen. Vielleicht spiele ich irgendwann mal in der Zukunft noch mal Arena und schau mal da rein. Die Ökonomie ist halt ein großer Punkt. Dieser sozialen Aspekt, den du eben meintest, dass das halt so ein bisschen verloren geht, jemanden wirklich gegenüber zu sitzen, eine Community zu bilden, das fehlt halt komplett auf Arena. Aber vielen Dank für eure Fragen auf jeden Fall an dieser Stelle. Wenn ihr mehr Fragen habt für nächste oder die kommenden Wochen, schreibt es uns sehr gerne ins Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann schaut doch gerne bei unseren YouTube-Kanälen vorbei. Also es ist einmal Gamery, worauf ihr das hier guckt, wenn ihr das auf YouTube schaut. Oder auch MTG Blackset, wo es ganz viele tolle Content-Sachen gibt von dir. Und vor allen Dingen auch Unboxings, wo wir beide dann uns nochmal die Sets reviewen, die wir hier so besprechen. Schaut doch gerne vorbei. Liked und gibt uns unserem Podcast gerne 5 Sterne. Wir sind auch auf Instagram und auf Twitter vorhanden. Links dazu alles in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Holy und der Verweis, dass ihr mit weareholy.com/radioraffnicka und den Codes Raffnicka10 bzw. Raffnicka5 10% bzw. 5 Euro auf eure Einkäufe sparen könnt und ihr damit uns indirekt unterstützt. Und einen besonderen Dank an unsere Patreon-Unterstützer, da unter anderem zu nennen sind die Gold-Unterstützer, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Fixie H, generelle Körperspeise, Jan Web, Siren, Sascha H, Simenim und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen, vielen Dank, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Ausgabe Radio Ravnica. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.